Hier ist der Podcast Erschöpfte Wissenschaft von Nele Matzlück und Marc Dechmann.
Folge 8. Mitten in einem erschöpfenden Wissenschaftssystem haben wir in den letzten beiden Folgen über Möglichkeiten gesprochen, die Universitäten von sich aus ergreifen können, um Menschen vor oder in einem Burnout aufzufangen. Damit haben wir den Blick schon erweitert. Von den einzelnen Menschen, die mit uns über ihre Karriere, ihre persönliche Burnout-Geschichte und ihre Kritik an den Strukturen universitärer Wissenschaft gesprochen haben, zur Institution. Klar scheint, dass es einen weitergehenden Wandel braucht. Wie gut, dass die Volkswagen-Stiftung eine große Studie zu Wissenschaftskulturen durchgeführt hat, die die Strukturen noch einmal systematisch in den Blick nimmt und auch konkrete Vorschläge macht. Wir sprechen mit Hans-Michael Heinig darüber, was sich strukturell ändern muss und was sich überhaupt ändern lässt und auf welcher Ebene. Herzlich willkommen an euch beide, Marc Dechmann, Michael Heinig und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind in Folge 8 dieses Podcasts mit dem Thema Erschöpfte Wissenschaft und wir wollen heute die Perspektive nochmal etwas erweitern. Wir haben schon viel über individuelle Perspektiven und Geschichten gehört, über Strukturen an Universitäten und wollen noch ein bisschen breiter werden und auf das Wissenschaftssystem als Ganzes gucken und da fragen, was kann sich, was muss sich ändern und in welchem Rahmen?
Ja, Nele, du hast gesagt, wenn das der Fokus ist, müssen wir mit Michael Heinig sprechen. Warum Michael, Nele?
Warum Michael? Ich habe eine unglaublich spannende Studie gefunden, die Studie der Volkswagen-Stiftung, schon als wir beide recherchiert haben zu diesem Podcast und habe da hineingeguckt zur Frage Wissenschaftskulturen und habe gedacht, das ist genau unser Thema. Daher hätte ich gern jemanden. Und habe dann wirklich ganz nach hinten geblättert und geguckt, wer eigentlich alles mitgewirkt hat und habe dort den Namen Hans-Michael Heinig gefunden und hatte sofort die Assoziation, wir kennen uns, da wir beide Rechtswissenschaftler sind, wir kennen uns noch aus Heidelberger Zeiten. Und Michael, ich habe dich dann angeschrieben und gesagt, weißt du jemanden für uns aus der Volkswagen-Stiftung, der uns da Rede und Antwort stehen kann? Gerne auch du selbst. Und zu meiner großen Freude hast du mir positiv geantwortet.
Michael, du bist Dekan an der Uni Göttingen, Vorstand oder Mitvorstand der VW-Stiftung. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein bisschen erläutern. Wer bist du und mit welcher Perspektive guckst du auf dieses Thema?
Ja, sehr gern. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, was Juristen so machen, so ein Referendariat, habe ich eigentlich mein Leben im Wesentlichen entweder in der Schule oder in der Universität verbracht. Also bin schon ziemlich lange im Wissenschaftssystem durch die Promotion, die Habilitation dann in Heidelberg, wo ich die Nele kennengelernt habe, dann seit 2008 als Professor in Göttingen und die letzten 2 Jahre im Wesentlichen als Dekan und in einem Ehrenamt von der niedersächsischen Landesregierung berufen im Vorstand der Volkswagen-Stiftung und da bin ich stellvertretender Vorsitzender. Der niedersächsische Minister für Wissenschaft und die Bundesministerin sind jeweils gesetzt und dann kommt immer ein Wissenschaftler dazu und wir bilden sagen die Spitze da im Vorstand dieser größten privaten wissenschaftsfördernden Organisation. Und darüber beobachten wir natürlich das Wissenschaftssystem sehr genau und überlegen uns, was können wir machen oder was richten wir an mit dem, was wir da tun.
Ja, ich würde gerne mit dir zuerst über die Problemsituation nachdenken. Also wenn wir schauen, haben wir in den Folgen schon einige Aspekte gehört. Wir gucken ja unter dem Stichwort erschöpfte Wissenschaft auf das ganze System vor dem Hintergrund Burnout, Belastungssituationen, die individueller, aber auch organisationeller Herkunft sind und haben da schon einiges gelernt. Was würdest du sagen, ist die Situation in dem Wissenschaftssystem in Deutschland, würde ich fast sagen?
Ja, also eine komplexe Gemengelage, wenn wir das mal in so einer Phasenbeschreibung vielleicht uns anschauen, dann würden wir sagen, wir haben eine lange Phase, in der die deutsche Universität eine klassische Ordinarienuniversität war. Die wurde abgelöst von so einem Modell der Gruppenuniversität. Die wurde überlagert durch die gemanagte oder unternehmerische Universität. Und das ist jetzt im Abklingen begriffen. Wir sind eigentlich in so einer vierten Phase, die wir aber noch nicht so genau beschreiben können, am Ende einer von überhitzten Wettbewerben, würde ich sagen, und sehr stark auf kompetitive Elemente, Marktimitationen, geprägte Momente, also als Universität. Und das hat eben eigene Erschöpfungsphänomene, glaube ich, hervorgerufen, zudem ja die anderen drei Phasen jetzt nicht einfach erledigt sind. Mhm. Also wir haben nach wie vor, sagen, Momente dieser ordinarien Universität, die eben für eigene Probleme sorgt, etwa in der Personalführung, Personalleitung und wie man mit Postdocs umgeht. Und ja, wir haben nach wie vor auch die Gruppenuniversität, die auf, Luhmann hat das mal sehr schön beschrieben, auf starke Konflikte angelegt sind und die zur Konfliktaustragung. Und das raubt auch sehr viel Kraft, muss ich sagen, wenn ich so an manche Senatssitzung mich zurückerinnere.
Ich möchte an dem anderen Punkt einmal nochmal einsteigen, weil du gesagt hast, die gemanagte Universität, auch die sei so ein bisschen im Ausklingen. Denn eine unserer Leitfragen, wir haben so zwei Leitfragen für diesen Podcast. Einmal ist Burnout in der Wissenschaft eigentlich ein Tabu? Und die zweite Frage ist, ist Universität etwas ganz anderes? Unterscheidet sich Universität, Wissenschaft grundlegend von Wirtschaft? Und wenn ich jetzt höre, gemanagte Universität, also eigentlich ein Wirtschaftsunternehmen, dann spricht ja eigentlich einiges dafür, dass zumindest in der Phase die Unterschiede gar nicht so groß sein dürfen. Denn Burnout in der Wirtschaft, darüber sprechen wir natürlich schon sehr, sehr lange.
Ja, wobei das ja also bis in die Karikatur hineinging, diese Art. Also als dann die Bezeichnung in Baden-Württemberg etwa für die Hochschulorgane auf den Unternehmensjargon getrimmt wurden und so, dann dachte man zwischendurch, dann hieß der Rektor nicht mehr Rektor, sondern Vorstandsvorsitzender. Also das hat dann schon, also das zeigt auch das Überspannte vielleicht des Ganzen. Ich meine, auch in der Wissenschaft geht es darum, dass Ressourcen verteilt werden. Es werden einerseits öffentliche Güter produziert, Wissen. Und auf der anderen Seite, sagen, gibt es eine Konkurrenz um den Zugang zu Ressourcen. Das können Forschungsmittel sein, das können Gehälter sein, das kann aber auch Anerkennung sein. Auch das ist eine knappe Ressource, die man nicht beliebig erweitern kann. Und so, also sagen, diesen Kampf um knappe Ressourcen, den gibt es in vielen Organisationen und vielen Gesellschaftsbereichen. Aber dann gibt es ja jeweils was Spezifisches. Und dieses Spezifische ist erstmal eben doch diese Orientierung an wissenschaftlichem Fortschritt, an Lernen wollen, an mehr Wissen als dem Kernzweck des Ganzen oder Falsifizierung, was ja auch eine Form von Wissenserweiterung ist, dass man weiß, das stimmt jedenfalls nicht. Mhm. Im pathetischen Sinne die Wahrheitsorientierung, wobei wir dann ja lange jetzt wissenschaftstheoretisch über den Wahrheitsbegriff reden könnten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wie in anderen Bereichen des öffentlichen Sektors die Wissenschaft schon extrem von der intrinsischen Motivation lebt. Also mehr nochmal als andere Bereiche der Gesellschaft oder der Wirtschaft etwa. Also sagen die intrinsische Motivation der handelnden Akteure. Es ist auch eine Berufung. Ist auch ein Beruf, ist auch eine Wirtschaftsgrundlage, normale Erwerbsarbeit. Aber dann kommt so ein Moment dazu. Und das haben wir, glaube ich, auch gelernt in diesem Zuge der unternehmerischen Uni. Die tat zwischendurch so, als ob man die intrinsische Motivation substituieren kann durch ökonomische Anreize, Leistungszulagen und so. Ja, und sagen, und das führte dann zu völlig verzerrten Effekten und zu Fehlanreizen, die man jetzt mühsam in diesem ausklingenden Phase, glaube ich, nachsteuert und dann merkt, okay, es gibt nach wie vor Wettbewerb, es gibt nach wie vor auch ökonomische Leistungsanreize. Wir wollen das sagen nicht völlig, das ist keine Gegenwelt, ja, es ist keine frühmarxistische Utopie, die Universität, aber diese intrinsische Motivation ist eigentlich der Kern des Ganzen und die muss sorgfältig gepflegt werden. Sonst kommt es tatsächlich auch zum Versiegen und dann eben zu solchen Erschöpfungsphänomenen. So würde ich das mal beschreiben.
Also ein bisschen Wettbewerb, glaube, da sind wir uns aber einig, braucht es natürlich auch trotzdem weiterhin. Ne? Also sozusagen, wir haben ein bisschen gesprochen, auch in anderen Folgen, dass, glaube ich, in der Gesellschaft bei vielen Kreisen immer noch so das Bild ist, naja, da sitzt so die Professorin, der Professor irgendwie so allein am Tisch und hat so ein ruhiges Leben und forscht so ein bisschen vor sich hin oder eben auch nicht. Und in der vorlesungsfreien Zeit hat man Ferien. Dahin wollen wir ja sozusagen aber auch gar nicht vom Bild her zurück. Ein bisschen Wettbewerb schadet ja eigentlich nicht.
Ja, Wettbewerb, aber jeder Wettbewerb braucht auch gute Wettbewerbsbedingungen. Das ist das eine, faire Wettbewerbsbedingungen. Also wenn man denn behauptet, man betreibe so etwas wie eine Bestenauslese im Zuge dieser Ressourcenallokation, dann muss das halbwegs plausibel sein. Und Ich bin Hanna ist ein Indikator dafür, dass die nachwachsende Generation das nicht so wahrnimmt. Und das ist sagen eine Anforderung, jetzt mal an die Stakeholder in dem System zu gucken, was stimmt denn da nicht? Wieso wird das nicht mehr so akzeptiert als Geschäftsgrundlage, wie das 10 Jahre, 20 Jahre vorher passierte. Was hat sich in der Gesellschaft verändert? Was ist aber vielleicht auch bei uns im Wissenschaftssystem schlicht und ergreifend fehlgelaufen?
Und was ist fehlgelaufen aus deiner Sicht?
Also, wenn man sich die Zahlen anschaut, das ist ja schon sehr eindrücklich, dann müssen wir, also wir können einerseits international vergleichen, dass die Personalstrukturen in dem Wissenschaftssystem sehr unterschiedlich organisiert sind. Es Länder gibt, in denen man dann doch so eine Art Wissenschaftskarriere im System ziemlich verlässlich machen kann, auch mit einer Dauerperspektive in diesem Wissenschaftssystem früh einsteigt, eine Bleibeperspektive hat und dann sich weiter hocharbeiten kann. Das ist etwas, was wir auch aus anderen unternehmerischen Bereichen etwa kennen und oder aus dem öffentlichen Dienst kennen. Und das haben wir in Deutschland eben nicht. Es ist schon sehr stark geprägt. Mhm. Es hängt jetzt auch sehr wiederum von den Fächern ab. Also die Fächer unterscheiden sich auch stark. Aber im Großen und Ganzen haben wir eben eine hohe Befristungsquote auch auf der Ebene nach der Promotion. Und sagen, die zentrale Personalkategorie ist eigentlich die des Professors oder der Professorin. Und wenn das so ist und wir dann aber deutlich über den Bedarf Postdocs produzieren, dann kann man natürlich sagen, das ist deren privates Problem. Also jede Berufsentscheidung birgt ein Risiko und die Frage ist, vergesellschaften wir dieses Risiko oder ist es ein privates Risiko, dieses Arbeitsrisiko? Und wir haben uns in einem Wohlfahrtsstaat, in einem Sozialstaat dafür entschieden, eine gute Mischung zu finden für diese Risikobereiche des Arbeitslebens. Und da ist vielleicht dann doch was schiefgegangen, indem wir sagen, so viele Postdoc-Stellen angeboten haben, von denen wir wussten, die können in dem System gar nicht absorbiert werden. Und das ist ein Versagen, glaube ich, schon des Wissenschaftssystems gewesen und derjenigen, die da die Weichen gestellt haben, sehenden Auges Leute eine Bleibeperspektive zu verheißen, die überhaupt nicht erfüllt werden kann. Mhm. Und das erzeugt im Moment extremen Frust.
Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer eingehen, auch auf die Rolle der Drittmittelgeber? Für mich jetzt als Professorin sind Drittmittel natürlich immer toll. Ne? Ich versuche immer, meine Ressource als Rechtswissenschaftlerin ist natürlich, ich brauche kein Labor, ich brauche keine teuren Geräte, ich brauche Zeit für mich selber und Leute. Das heißt, wenn ich Drittmittel einwerbe, dann tue ich das, um Menschen anstellen zu können. Vielleicht können wir da in die Rolle der Förderorganisationen und die Diskrepanz zur universitären Ausstattung noch mal ein bisschen reingehen.
Ja, eine Weichenstellung war, glaube ich, sehr stark bei dem Start der Exzellenzinitiative, dass die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften und Kulturwissenschaften Sorge hatten, dass sie da abgehängt werden und dann massiv politischen Druck erzeugt haben und auch erfolgreich erzeugt haben, zu sagen, wir müssen da beteiligt werden, wir brauchen auch Cluster. Wir sind, ebenbürtig, während etwa im angloamerikanischen Bereich, wenn solche Programme laufen, die doch viel stärker nochmal naturwissenschaftlich und in Frankreich auch viel stärker naturwissenschaftlich ausgerichtet sind. Das heißt, schon in dieser Weichenstellung, wir wollen aber auf Augenhöhe mit der Naturwissenschaft sein und den Lebenswissenschaften, was ja erstmal ein legitimes Fachinteresse erstmal ist, das hat dann aber dazu geführt, dass man auf die Effekte, was heißt denn das eigentlich und welche Konsequenzen zeitigt das denn etwa für einen Personalkörper nach sich, das hatte man nicht mehr im Blick oder nicht mehr hinreichend im Blick. Und dann gilt, glaube ich, für alle Drittmittelorganisationen, dass es irgendwie schick ist, Nachwuchs zu fördern. Das lässt sich dann auch politisch gut verkaufen. Ja, wir fördern Nachwuchs. Also wir beide haben schon unsere Stellen und dann kann man zur Not auch nochmal irgendjemandem Freisemester extra finanzieren, aber das ist ja nicht so sexy. Ja, also für die Außendarstellung und für die Selbstwahrnehmung als fördernde Organisation will man lieber Nachwuchs fördern. Und das führt eben auch dazu, wenn das Verhältnis von Grundfinanzierung der Hochschulen und der außeruniversitären Forschungsinstitute und Drittmitteln sich dramatisch verschiebt. Und das hat es in Deutschland. Wir haben einen enormen Aufwuchs an Drittmitteln, ohne den gleichen Aufwuchs in der Grundförderung zu haben, dann heißt das, alles schiebt. Also da sind einfach viel mehr Mittel dann in der Nachwuchsförderung. Und das hat dazu geführt, dass das ein bisschen aus dem Gefüge geraten.
Wie kommen wir da wieder raus? Wir haben jetzt in vielen Folgen immer wieder auch über ähnliche kritische Vorkommnisse gesprochen, über prekäre Situationen und wollen gerne auch so ein bisschen hoffnungsvoller in dieser Folge diskutieren. Wie kommen wir da raus? Denn das ist ja etwas, womit sich die Volkswagen Stiftung dezidiert befasst hat.
Also die eingangs erwähnte Studie finde ich deshalb sehr charmant, weil sie eben relativ breit Wissenschaftskulturen erstmal anspricht und sagt, Wissenschaftskulturen verstehen wir mehrdimensional. Und vielleicht hilft es erstmal im Hinterkopf zu haben, dass es also nicht die eine Schraube und den einen Knopf drückt und da drücke ich drauf und dann ist alles gut. Dazu ist das ganze System sowieso schon viel zu kompliziert, auch in der föderalen Verflechtung, in dieser Mehrebenenverflechtung zwischen Europäischer Union, der Bundesregierung, den Ländern und den jeweiligen mit Selbstverwaltungsrecht versehenen Hochschulen. Also schon eines der kompliziertesten Organisationsgefüge, die man sich so denken kann. Und dann kommt noch hinzu, dass Wissenschaftskulturen eben auch immer mehrdimensional sind. Dieses Organisatorische ist ja nur das eine. die sagen, die Möglichkeit bieten soll, damit Wissen generiert wird. Aber die eigentliche Pointe an der Wissenschaft ist ja, dass ich Wissen nicht organisieren kann. Mhm. Also das Kerngeschäft des Erkenntnisfortschritts, der ist jeder organisatorischen Verfügung entzogen. Ich kann eben nicht als Hochschulpräsident oder Vizepräsidentin befehlen, schaffen Sie mal jetzt ordentlichen Fortschritt daran. Ja, ich will morgen mehr wissen. Also ein erfolgreiches Laborexperiment, bitte, jetzt qua Verfügung von der Vizepräsidentin. Das funktioniert ja zum Glück nicht. Das ist ja der Witz daran. Also Wissenschaftskulturen haben eine epistemische Dimension. Da geht es um das originäre Geschäft der Wissensgenerierung, der Bedingungen von Wissenschaft. Es geht aber auch um eine soziale Dimension dessen, um was Zwischenmenschliches. Das können wir zum Beispiel identifizieren, wenn wir fragen, welche Führungsqualitäten, welche Leitungsqualitäten sind gefragt und wie werden die ausgebildet. Dann gibt es eine dezidiert organisatorische Frage, die betrifft das System als solches, aber auch eine einzelne Hochschule. Und dann haben wir einen gesellschaftlichen Kontext. Welche gesellschaftlichen Erwartungen habe ich an der Uni und wie stark wird eigentlich Wissenschaft dann auch verzweckt? Welche politischen Erwartungen sind da? Also wird Wissenschaft auch noch verstanden als eine Art Ausdruck menschlicher Kultur, die auch in gewissem Maße was Selbstzweckhaftes hat? Oder unterliegt das nur Nützlichkeitserwägung, das Ganze? Und das sind so vier Dimensionen. Dann können wir in jeder Dimension gucken, was heißt das denn eigentlich? Ja, also wo sind Anknüpfungspunkte? Und wenn wir etwa über die zwischenmenschliche Struktur in Verbindung mit Organisationsfragen stellen, dann fällt doch schon auf, dass wir doch eigenwillige Karrierewege und Karrieremuster erstmal etablieren. Also in der Naturwissenschaft ist es nochmal ein bisschen anders als in den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften, aber in denen ist es so ausgeprägt, dass am Anfang brutaler bis zur Professur wird größtmöglicher Wettbewerb erzeugt und die Kooperationsfähigkeit spielt eigentlich gar keine Rolle. Es ist in der Naturwissenschaft deshalb reduzierter, weil da die Arbeitsteilung von vornherein Erfolgsbedingung ist. Niemand ist genialisch alleine im Labor und reißt das und rockt das alles, sondern die wissen von vornherein, dass Wissenschaft auch ein kollaboratives Unterfangen ist. Aber in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften ist das völlig ausgeblendet. Dann werden die Leute berufen und dann sollen sie erstens plötzlich Personalführungsfähigkeiten haben und zweitens auch irgendwie sozialverträglich gemeinsam kooperativ die Organisation, eine Fakultät voranbringen. Und das sind die Momente, wo dann der Dekan am Ende erschöpft ist, weil er sich denkt, was ist das denn wieder für ein Irrenhaufen hier, weil die Leute diese Fähigkeit teils mit sich bringen, weil sie sozial begabte Menschen sind, teils sie aber auch einfach verlernt haben.
Dann würde ich da doch fast eine Vergleichsweise gucken. VW heißt für mich ja auch, irgendwo Wirtschaft mit Wissenschaft in diesem Fall gut vergleichen zu können. Eine der Hypothesen, die wir haben, ist, im wissenschaftlichen Bereich ist es besonders ausgeprägt. Belgische Studie würde das nahelegen, die sich mit Personen im Rahmen der Promotion beschäftigt haben und das signifikant Belastungsfaktoren identifizieren. Ist Führungsfähigkeit in der Wissenschaft systematisch weniger ausgeprägt als in der Wirtschaft?
Ja, weil sie bis zur Berufung eigentlich überhaupt keine Rolle spielt.
Ja.
Es gibt so Momente, also wie gesagt, man muss immer auch nochmal fächerspezifisch schauen und die Fähigkeit zu einer Laborleitung ist in den Naturwissenschaften dann doch irgendwie noch ein relevanter Faktor, während in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften das ja erstmal einfach 20 Jahre lang Einzelkämpfergeschäft ist. Ja, also vielleicht kann man noch mal mit anderen Paper schreiben. Das ist da, wo es eine starke Paperkultur gibt. In den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ist es noch mal stärker vielleicht, dass auch es mal so ein kollaboratives Format gibt. Aber Karriere macht man nicht als Team, sondern alleine. Und Erfolg hat man am Ende in dem Sinne eben auch alleine nur. In den anderen, also in den Geisteswissenschaften, aber auch in der Rechtswissenschaft, da sind Bücher gefragt, die in Alleinautorenschaft entstanden sind. Sehr einsames Geschäft. Und da wird eher antrainiert, andere wegbeißen und die Ellenbogen einsetzen, als gut kooperieren können und eine gute Balance finden zwischen einem Gemeinschaftsinteresse und den individuellen Interessen.
Wir haben ja üblicherweise auch gar nicht diese großen Teams. Ne? Wenn ich das jetzt so ein bisschen vergleiche mit KollegInnen aus den Naturwissenschaften, auch über ein hohes Drittmittelaufkommen, aber die haben größere Teams. Wenn ich auf die Ausstattung meines eigenen Lehrstuhls gucke, dann habe ich 1,5 Qualifikationsstellen. Wenn ich die aufteile gleich auf 3 Promovierende, dann habe ich 3 Mitarbeitende. Dann habe ich ein winzig kleines Team. Es kommen in meinem persönlichen Fall noch Drittmittelbeschäftigte dazu. Aber das ist in den Geisteswissenschaften ja gar nicht der Regelfall. Das heißt, es gibt vielleicht auch gefühlt weniger Notwendigkeit, da große Teams zu führen. Trotzdem spielt das natürlich eine wichtige Rolle. Und wir haben in der vergangenen Folge mit Gesche Braker schon besprochen, dass zum Glück jetzt die Universitäten auch mehr Kurse und Zertifikate für Führungskompetenz gerade für junge Wissenschaftlerinnen anbieten. Aber es ist nicht verpflichtend. Ja. Und dann stimme ich dir zu, dass es dann bei der Berufung auf einmal der erste Punkt ist, wo es danach in der Praxis relevant wird.
Würdest du sagen, dass das Wissenschaftssystem selber, also das ist ja mit Senat, mit Strukturvorgaben, die Universitäten, Hochschulen zu erfüllen haben, gibt es eine gewisse Art der organisationalen Innovation oder Erneuerung, würde ich sagen. Gleichzeitig scheinen mir diese Strukturen auch komplex und vielfältig zu sein. Das hat alles seinen Grund. Es macht aber auch eben komplex und möglicherweise Reform widerständig. Ist das eine steile Hypothese oder wie ist deine Perspektive auf die, ich sag mal, Strukturkonsequenzen, die wir im wissenschaftlichen Bereich haben?
Ja, also das gerade war ja nochmal so ein Bereich, wo es so um die menschlichen Qualitäten geht, als eine Dimension, die zu einer Wissenschaftskultur dazugehört und welche Anreizstrukturen, damit man, sagen, Führungsqualität hat oder überhaupt nur sozialverträglich ist. Also das große Ganze auch im Blick hatten, jenseits sagen der eigenen individuellen Interessen. Was die Gesamtorganisation angeht, glaube ich, fällt mir keine Organisationsstruktur ein. Also ich forsche ja so ein bisschen auch zu Recht und Religion. Da könnte man natürlich an die Kirchen auch denken. Die sind auch so Hybride zwischen System, Organisation und Bewegung. Das ist sagen auch sozialwissenschaftlich faszinierend. Aber das Wissenschaftssystem gehört zweifelsohne zu den komplexesten Organisationen, insbesondere wenn es so um die Frage geht, wie organisiert man eine vernünftige Governance? Ist das irgendwie regierbar im weitesten Sinne, also steuerbar, ansteuerbar? Sind irgendwie Effekte in dem Wissenschaftssystem gezielt ansteuerbar? Also wenn man etwa sagt, naja, wir wollen jetzt mal die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses so verbessern, dass es einen gesunden Wettbewerb gibt und keinen, der zum Burnout führt, ja, oder zu einer völligen Erschöpfung oder zu diesem Gefühl, also ich bin wie im Hamsterrad und mache das hier alles. Also was soll das eigentlich, dass das als sinnlos plötzlich wahrgenommen wird, was vorher doch die größte Berufung des Daseins war. Also das sind ja, da gibt es so Kippeffekte, die biografisch auch ganz dramatisch sind. Und da zu fragen, wie kann ich das überhaupt ansteuern? Das ist ein Riesenproblem, merken wir, über diese facettenreiche Organisationsstruktur und die Verteilung der ganzen Kompetenzen. Ich meine, allein schon die Kompetenzverteilung ist ja alleine schon schuld daran, dass wir diesen Aufwuchs an Drittmitteln haben. Die ist ja für sich nicht erklärbar. Und die extreme Struktur außeruniversitärer Forschungsinstitute ist bei uns am Ende dem Verhältnis von Bund und Landesrechten geschuldet. Also der Bund hatte eine lange Phase viel Geld, aber keine Kompetenzen. Also erfand man jetzt irgendwie Instrumente, wie Bundesgeld ins Wissenschaftssystem fließen konnte, zur Ergänzung dessen, wofür der Landesmittel, die ja eigentlich zuständig sind nach dem deutschen föderalen System. Und so kam es, dass die DFG plötzlich explodierte und sagen wir, 5 bis 10-mal so groß ist wie in der Vergangenheit. Ja, oder so kam es eben zu diesen Wettbewerbselementen in der Exzellenzinitiative. Also schon da merken wir, dass sagen sehr kompliziert in diesem Gefüge nur zwischen Bund und Land. Und dann kommt die Binnenorganisation, also dann kommen die ganzen Hochschulen auch in ihrer Ausdifferenziertheit. Bin ich eher eine Ausbildungsuni? Bin ich sagen eine sehr forschungsstarke, forschungsorientierte Uni oder bin ich eine Hochschule für angewandte Wissenschaften? Auch sehr disparate Interessenlagen. Und dann haben wir die Binnenpluralisierung über diese Gruppenstruktur. Und sagen, in diesem Gefüge zu sagen, wir machen mal jetzt aus einem Guss eine Reform, durch die Komplexität ist es fast versteinert, das System. Und deshalb brauchen wir, sagen, damit überhaupt irgendwas passiert, muss sich erst ein riesen Leidensdruck aufbauen. Ich bin Hanna, ist ja, also und wenn man diese Kampagne nimmt, ist das ja Ausdruck eines enormen Leidendrucks, wenn man da mal so durchliest, was beschreiben die. Ich nehme das nicht alles zum Nennwert, da ist auch viel subjektives Erleben bei und dann kann man nochmal gucken, wie sieht das dann aus einer anderen Perspektive aus, aber man muss es erstmal als Problemanzeige ernst nehmen und dann muss man doch sagen, da werden viele Leidenserfahrungen in diesem System berichtet. Und sagen, die sind auch Ausdruck einer Versteinerung oder einer Reformunfähigkeit, die, glaube ich, strukturelle Gründe hat.
Ich höre jetzt auch sehr daraus von dem disparaten Bild und von dieser Versteinerung, die du zeichnest und den fächerspezifischen Unterschieden, dass es wohl kaum möglich sein wird, jetzt schnell aus einem Guss eine einheitliche Lösung für das System zu schaffen. Aber wo liegt deiner Meinung nach sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner? Wo liegt der erste Schritt, um insgesamt diesen Leidensdruck von den Menschen im System zu nehmen?
Ich meine, die Ich-bin-Hanna-Debatte hat ja zugleich auch gezeigt, wo Lösungsansätze sind. Und dann kann man auch schon innerhalb dieses komplexen Systems Dinge verändern. Also man soll sich ja nie selber loben, aber was ich gelernt habe, jedenfalls für meine Fakultät als Dekan, war dann, also ich finde es plausibel, dass junge Menschen früher eine klare Bleibeperspektive im Wissenschaftssystem haben. Und deshalb finde ich Juniorprofessur mit Tenure-Track als vorweggenommene Nachfolgen ein super Instrument. Ein super Instrument, sagen, um einigen Grundanliegen entgegenzukommen. Man hat früher eine klare Bleibeperspektive. Klar, es gibt dann eben noch eine Evaluation und man muss weiterhin liefern dann auch auf diesen Stellen. Aber man weiß, wenn man eigentlich normal erfolgreich funktioniert, dann ist man anschließend auf einer unbefristeten Stelle. Und das heißt, ich hab die Grundentscheidung um 5 bis 7 Jahre vorgezogen. Mhm. Und das entspannt in der Familiengründung, das ermöglicht eine stabilere Familiensituation, dann können sich Paare auch orientieren, wo ist unser Lebensmittelpunkt und wo ist eine Bleibeperspektive. Also es ermöglicht ganz viel und zugleich diese Ungewissheiten in der Postdoc-Situation auch für Ausbeutungsphänomene, die es zweifelsohne gibt und Missbrauch dieser asymmetrischen Machtkonstellation, die es in dieser Phase gibt, die ist auch abgemildert. Ich will nicht sagen, dass sie verschwindet, aber sie ist abgemildert und das ist schon mal ein Riesenvorteil. Oder was wir geschaffen haben, ist eine eigene Ausstattung für Postdocs, die noch als wissenschaftliche Assistenten tätig sind. Also es ist die andere, es gibt nach wie vor Leute, die sagen, ich will habilitieren, es gibt gerade keine Juniorprofessur, ich will mal anfangen. Also die Postdoc-Phase kann man nicht reduzieren nur auf Juniorprofessuren. Aber wenn dann jemand meinetwegen so auf einer Stelle als wissenschaftlicher Assistent oder Assistentin akademischer Rat auf Zeit ist, dann kann man die mit einer eigenen Ausstattung versehen. Und damit symbolisch auch, das sind ja keine Riesensummen, sondern damit ist schon mal klar, du bist jetzt nicht irgendwie ein großer Doktorand oder eine große Doktorandin, sondern in einer anderen Karrierephase und so weiter. Also es gibt schon Dinge, wo man auch mit wenig Aufwand und ein paar Veränderungen innerhalb des Systems, glaube ich, Effekte erzielen kann.
Das finde ich wahnsinnig spannend, weil du, und ich glaube, da darfst du dich sehr gerne selber loben, weil du über Handlungsspielräume sprichst, die du als Dekan mit dem Konvent im Zweifel ja an deiner Fakultät angereizt und durchgesetzt hast. Das ist natürlich, wäre das sozusagen ein Kulturwandel, ja sozusagen von unten, aus dem Machen heraus von einzelnen Fakultäten. Muss dieser Wandel von da kommen oder kann man auch sozusagen so ein bisschen mehr irgendwie top down hier Anreize geben? Ich finde das toll, was ihr macht, aber es heißt ja dann nicht, dass es sich an anderen Fakultäten automatisch auch in dem Tempo so entwickeln würde.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es geht nicht ohne solche Bewegungen aus der Froschperspektive, wenn ich das mal so beschreiben darf. Klar, eine einzelne Fakultät, was ist das schon? Ja, das sind dann 3000 Studierende und 30 Professorinnen und Professoren. Das ist im Gesamtsystem gedacht, ist das ein kleiner Sandkorn in der Wüste. Aber wenn man auch dann die Gelegenheit hat, darüber zu sprechen, kann man auch für solche Dinge werben. Und wir sehen ja zugleich, wie schwer sich dann doch die große Politik tut, große Reformen anzugehen. Ich meine, wir warten jetzt seit wie vielen Jahren auf eine Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und merken dann, ich will der Ministerin gar keine Vorwürfe machen, das ist überhaupt kein Gewinnerthema. Wo immerhin sie sich bewegt, also was immer das Ministerium macht, es gibt unendlich Haue und Protest. Aus der politischen Rationalität ist Nichtstun die beste Option, offensichtlich. Sonst hätten wir eine Änderung an der Stelle. Also das muss man mal als spieltheoretisch durchdeklinieren und überlegen, wo sind überhaupt die Anreizstrukturen für handelnde Akteure, irgendwas zu verändern. Für mich gibt es einen großen Anreiz, weil ich konkurriere als Fakultät um den wissenschaftlichen Nachwuchs, um die besten Köpfe. Also wir sind in einer Konstellation, wo eben keineswegs selbstverständlich ist, dass kluge Leute im Wissenschaftssystem bleiben. Nee, genau. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass wir als Juristinnen und Juristen haben einen riesen Arbeitsmarkt, wo sagen sehr gute Leute absorbiert werden und mit geradezu obszön großen Gehältern angelockt werden. Da müssen wir irgendwie gegenhalten. Das können wir nicht über die Gehaltsstruktur machen. Also müssen wir es über die Arbeitsbedingungen und die Attraktivität des Gesamtpakets von Wissenschaft als Beruf machen.
Und wir konkurrieren ja auch noch mit dem öffentlichen Dienst, mit dem ganzen Justizbereich, wo zumindest sehr viel schneller verlässliche Karrierewege und Dauerstellen in Aussicht stehen, als bei immer wieder befristeten Verträgen zur Promotion und dann zur Habilitation.
Ja, und dann können wir zum Beispiel sagen, das ist ja was jetzt doch sich durchgesetzt hat. Also wissenschaftliche Hilfskraftstellen sind eigentlich keine sinnvollen Promotionsstellen. Eine Promotionsstelle soll schon irgendwie gut ausfinanziert sein, sonst lasst es einfach. Also dann gibt es eben weniger Stellen und Möglichkeiten, aber die geschaffen werden, sind dann auch solche zu fairen Arbeitsbedingungen. Ich glaube, das schulden wir dann schon. Ich kenne das auch aus den Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte der Person doch was anbieten, die will doch promovieren und ich habe jetzt nur 40 WissHK-Stunden, dann kriegt die erstmal. Das ist alles gut gemeint, aber eben nicht gut gemacht am Ende, weil daraus super prekäre Beschäftigung entsteht. Wenn ich 40 WissHK-Stunden für 3 Monate habe, ist das irgendwie an der Grenze zur Sittenwidrigkeit. Da muss man sagen, es geht jetzt leider nicht oder besorgt dir ein Stipendium. Ja? Und dann zu sagen, die Erstbefristung ist mal 3 Jahre, dann ist das schon mal ein langer Zeitraum. Dann ist auch dann gibt es so Momente, das ist natürlich super umstritten, auch bei uns in der Fakultät. Koppeln wir eigentlich die Betreuung einer Arbeit oder das Arbeitsverhältnis von der Bewertung dann der wissenschaftlichen Leistung? Es spricht doch manches dafür. Also bei aller Wertschätzung des platonischen Ideals der Einheit, der gelebten Einheit von in der Wissenschaft und diesem platonischen Ideal von Lehrer und Schüler und was es da alles gibt. Aber das Missbrauchspotenzial ist so riesig, dass man doch mal gucken kann, ob es nicht sinnvoll ist, dass das Erstgutachten immer von jemandem erstellt wird oder in der Regel von jemandem erstellt wird, der oder die nicht Vorgesetzter ist. Und damit sagen auch das Potenzial, also Druck auszuüben, etwa überobligatorisch Arbeitsleistung zu erbringen oder Dinge zu produzieren, die dann unter dem Namen des Chefs dann oder der Chefin publiziert werden, also grobe Verstöße gegen die wissenschaftliche Praxis. Das soll schon mal vorkommen. Ja? Also sonst würden nicht so viele hinter vorgehaltener Hand darüber sprechen.
Und sonst wäre auch das Thema Machtmissbrauch in all diesen Facetten kein Thema, was auch im Moment verstärkt an Universitäten und auch durch die Hochschulrektorenkonferenz diskutiert wird. Da stimme ich dir vollkommen zu. Aber das ist eine Debatte, glaube ich, die wir in den nächsten Jahren noch sehr kontrovers weiterführen können, obwohl es im internationalen Vergleich eigentlich eher Deutschland die Sonderstellung hat, nicht? Denn auch in den Bereichen in Skandinavien, wo ich Promotionen mit betreue, und wir haben es auch in einer anderen Folge dieses Podcasts mit Henrik Huthoff schon gehört, im UK und in den Niederlanden, ganz klar Betreuung und Begutachtung getrennt sind, um genau auch die in anderen Fächern, jetzt nicht bei den Rechtswissenschaften, aber sozusagen die Selbstbegutachtung aus dem System zu nehmen. Denn auf den Papern in den Naturwissenschaften steht die Chefin, der Chef natürlich mit drauf. Und muss dann hinterher bei einer kumulativen Promotion genau über die Qualität dieser Paper entscheiden. Also ich glaube, da sind wir einfach auch so ein versteinerter Sonderweg.
Und es zeigt aber, das sind alles Dinge, da müssen wir nicht auf die große Politik warten, sondern das können wir aus dem Wissenschaftssystem selber heraus organisieren. Und dafür müssen wir eben immer wieder ein reflexives Verhältnis zu uns selbst entwickeln. Das ist vielleicht die größte Herausforderung. Aber wer, wenn nicht die Wissenschaft, soll das denn leisten? Also zur eigenen Organisation immer wieder in Distanz zu gehen und nicht nur immer zu sagen, alles, was da ist, ist gut und bewährt. Also nicht rein strukturkonservativ da dran zu gehen, sondern immer auch wieder nach den Innovationspotenzialen zu suchen und zugleich zu fragen, welche Implikationen hat das? Also auch die eingangs beschworene Management-Universität hatte ja ein Innovationspotenzial, nur wurde es so implementiert, dass man dann fragen musste, welche verheerenden Effekte gehen denn damit einher? Gut, das ist auch ein bisschen Weltanschauung bei mir, das gebe ich zu. Ich glaube zutiefst an inkrementelle Verbesserungen in solchen Systemen, also nicht an den großen Wurf und die ganz große Revolution, sondern eben an die Verbesserungsversuche in diesem System. Und dazu ist die Wissenschaft auch qua ihres eigenen Ethos verpflichtet. Sonst wird sie extrem unglaubwürdig.
Jetzt habe ich doch Lust, euch beide ein bisschen herauszufordern, weil ich gerade sehr viel optimistischer bin, zu sagen, oh, guck mal, es gibt viele Möglichkeiten. Bei allen guten Beschreibungen von Widerständen, für die du, Michael Schöne, bessere Worte gefunden hast, als ich sie gefunden hätte. Du hast gesagt, was jetzt als nächstes kommt, ist noch nicht so ganz klar. Und ich würde euch doch ermutigen zu sagen, na, macht mal einen realistisch positiven Weg. Wir haben Hashtag Ich bin Hanna. Wir haben die Awareness, zumindest in vielen Bereichen, dass sich was bewegen muss. Es scheint mir so ein Tipping Point vielleicht nahe zu sein oder wir sind irgendwie in der Nähe. Wohin wird es sich entwickeln und was ist der Weg, dass es besser wird? Oder ist das die Einladung zu unbegründeten Optimismus, dann bremst mich.
Ich gucke mal Nele an, die soll mal anfangen.
Wir schweigen wir beide. Unsere Hörerinnen und Hörer können das leider nicht sehen, aber ich starre in den Laptop und hoffe, dass Michael dazu stellen wird, weil ich nämlich ganz ähnlich, aber Michael, dich bilateral gefragt hätte, da du ja Kirchenrechtler bist, nach so einem etwas prophetischen Ende, wie die Universität in 10 Jahren aussieht. Ich glaube, der erste große Schritt ist tatsächlich diese öffentliche Diskussion. Und da hat Ich bin Hannah ganz viel bewegt, weil wir nämlich längst nicht mehr nur innerhalb der Akademie diskutieren, sondern es breitere Kreise gezogen hat und auch eine Anknüpfung hat daran, teilweise kritisiert, dass ja vermeintlich die jüngere Generation nicht mehr diese Leistungsbereitschaft hat. Und ich glaube, das ist gut so, dass wir diese gesamtgesellschaftliche Diskussion haben mit 4-Tage-Woche und allem kann man dazu stehen, wie man möchte, weil ich glaube, dass wir insgesamt an der Frage, wie definieren wir uns eigentlich über Leistung oder über Arbeit, darüber sprechen müssen. Und diese Diskussion kommt und die ist da und die erreicht die Universitäten. Und ich glaube, dass es tatsächlich dann vor allem über die Motivation kommt, aus der Universität einfach gute Menschen zu gewinnen und zu halten. Und wir müssen die Arbeitsbedingungen dort ändern. Und in dem Moment, wo das in den Universitäten wirklich virulent wird, und ich glaube, an dem Punkt sind wir eigentlich schon, dass wir nämlich ausschreiben, eine 50% promovierenden Stelle für 2 Jahre ausschreiben und merken, oh, es bewirbt sich niemand mehr. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, wo wir zunächst mal aus der Universität heraus Veränderungen bekommen müssen für besser dotierte Promotionsstellen, für eine Mindestvertragsdauer von Promotion. Und ich glaube, von daher wird sich einiges bewegen. Aber vielleicht bin ich auch zu optimistisch an der Stelle.
Naja, also jedenfalls scheint mir das, also eine Grundfrage ist, ob die politische Gemeinschaft versteht und begreift, dass alle wesentlichen Zukunftsfragen eigentlich wissensgetriebene Antworten brauchen. Also wenn wir von der Demografie ausgehen, wenn wir über die klimatischen Veränderungen sprechen, wenn wir über Verkehrswende reden, also Agrarwende, wo immer man hinschaut, eigentlich ist die Vorstellung, wir steigen sagen aus einer wissensbasierten Sozialform und Wirtschaftsform aus und machen irgendwie was ganz anderes oder lass uns einfach nur laufen, wir haben jetzt ein Wohlstandsniveau erreicht und mehr brauchen wir jetzt nicht und mehr ändern wir auch nicht. Das wäre für unsere Gesellschaft fatal. Also wir brauchen eine hochleistungsfähige, auch noch innovationsfähige Wissenschaft und Wissenschaftskulturen. Und das gilt für nicht nur für technische Innovationen, sondern es gilt ja genauso dafür, dass das sagen die Rechtsreflexionen etwa weiter lernende sein müssen und wir immer noch weiter gucken müssen, wie. Und das sagen, passiert in den juristischen Fakultäten. Wir beten ja nicht nur nach, was Gerichte da machen, sondern spuren vor allen Dingen vor, wie das Recht auf zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen eingestellt werden muss. Und sagen, das gilt für alle anderen Fakultäten und Wissenschaftskulturen auch. Also wir brauchen hochleistungsfähige Wissenschaft. Darauf ist unsere Gesellschaft in elementarer Weise angewiesen. Und das heißt eben auch wissenschaftlichen Nachwuchs. Und dann zieht das so bestimmte Konsequenzen nach sich. Also wie kriegen wir es hin, obwohl wir eine alternde Gesellschaft sind, obwohl wir Personalkörper haben, in dem diejenigen, die vor allen Dingen auch für große Innovationen sorgen, das ist ja eher dann doch am Anfang der wissenschaftlichen Karriere der Fall und also ist ja nicht von ungefähr, dass man dann später Dekan wird oder in das Hochschulmanagement geht, ja, also das sind auch alles tolle und wichtige Aufgaben, aber also gerade eine Pflege dieser hochkreativen Phase so, und dazu gehören insbesondere dann organisatorische Anforderungen oder ein richtiger Rechtsrahmen und Wirtschaftsrahmen, das ist die eine Seite. Dazu gehört aber auch eine entsprechende Kultur der Achtung und der Pflege, eine entsprechende Kultur der Personalführung. Das hatten wir auch eingangs besprochen, dass das eben dezidiert gefördert und gefordert wird und nicht eigentlich alle Mitarbeitenden nur dafür da sind, dem Chef zuzuarbeiten. Mhm. Also auch eine Enthierarchisierung nochmal im ganzen Gestus, im Habitus, also bei aller Wertschätzung von Erfahrung und Erfolgen, ist das Gesamtsystem eben mindestens genauso auf die Innovation der Early Careers angewiesen. Und das muss auch im alltäglichen Umgang sich dann widerspiegeln. Und das sind alles Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und entweder sagen, es gelingt uns auf diese Herausforderungen einzustellen und wie gesagt auch mit vielen kleinen Schritten das System neu zu kalibrieren, oder es droht ein gewaltiger Schaden. Mhm. Also dann haben wir eben more of the same. Das Ding läuft irgendwie weiter. Wir bilden weiterhin große Studierendenmassen aus und so, aber schöpfen nicht annähernd das Potenzial aus, was im deutschen Wissenschaftssystem drinsteckt. Und das fände ich enorm schade. Und das würde auch gesamtgesellschaftlich einen hohen Preis fordern.
Ist dir das pessimistisch genug, Marc?
Nee. Ich habe aber noch eine Frage. Ich finde, ehrlich gesagt, ihr sprecht mir aus dem Herzen und da spreche ich jetzt auch ein bisschen aus meiner professionellen Sicht für unsere Sicht auf Lernen, dass die Frage des Rahmens, die zu gestalten, das, glaube ich, ist eine Frage, die ich für gleich noch reserviere, viel dadurch geprägt wird, wie wir Kultur machen. Kultur ist am Ende das Ergebnis dessen, wie wir uns verhalten. Und die Ehrlichkeit wieder in den Wissenschaftssektor reinzubringen, zu sagen, so viele Stellen haben wir, dass wir sie auskömmlich finanzieren können. Und es gibt Frustrationen bei Leuten, die den Wunsch haben, der aber nicht darstellbar ist. Und dafür sozusagen wertschätzende Gespräche zu haben und alternative Karrierepfade, die dann zu dem Zeitpunkt sind. Also dass ich nicht so eine Scheuklappenkarriere, wie ich in Wissenschaft habe, sondern weiß, ich muss eben etwas breiter mich aufstellen und das sozusagen in dem Werden von WissenschaftlerInnen ist. Wenn du sagst, von diesem hochkreativen, hochleistungsfähigen Rahmen, dann geht es auch darum, Zeitdeputate für dieses Wissen zu haben, die, also das ist nicht 9-to-5, aber es ist sicherlich nicht Rock Around the Clock, weil das nicht innovativ und leistungsfähig ist. Das ist eine Sprintqualität, die ist gut, aber die ist nicht für Mittelstrecke oder Langstrecke geeignet. Also das höre ich und dafür einen Führungsrahmen herbeizuschaffen, das sind alles Sachen, die man heute tun kann und die fast so Redlichkeit in der Führung der Organisation und im menschlichen Umgang hat. Die Frage, die mich pessimistischer macht, ist das föderale System, das sozusagen komplexe Ordnungs- und rechtliche System. Jetzt sage ich als Nicht-Jurist mit zwei Juristen. Wenn du, Michael, sagst, das ist fast wie versteinert, so kaum kann man da etwas tun, dann scheint mir das nicht zufriedenstellend. Also es muss möglich sein, auch die Organisationsstrukturen, die zu Zeiten richtig waren, aber in der Wissensproduktivität, wie wir sie heute kennen und in der Geschwindigkeit, sind Organisationen, die sich nicht weiterentwickeln, nicht innovationsförderlich. Das ist jetzt eine steile These. Mir ist bewusst, dass ich unterschiedliche Anspruchssituationen habe in Universitäten. Also der Intention will ich nicht entgegensprechen, aber die Verfasstheit finde ich nicht förderlich. Und da bin ich allerdings eher sehr pessimistisch geworden. Und das finde ich keine befriedigende Antwort. Aber ich spiele es wieder zu euch.
Die Frage ist, wo soll die Änderung herkommen? Also das bedarf enormer politischer Energie. Also ich bin Hanna ist deshalb auch, ich will das nicht zu groß hängen und ich habe auch Kritik an dem, wie das aufgesetzt wird, aber darum geht es jetzt nicht, sondern das drückt aber politische Energie aus. Und das braucht das Ganze. Also überprivilegiert sind Veto-Player in dem Ganzen. Und wir haben eine unfassbare Zahl an Veto-Playern. Und unterprivilegiert in dem Ganzen sind solche, die sich um konstruktive Veränderung und Anpassung bemühen. Ja. Also in der Tat, ich sehe da das größte Problem eigentlich. Das größte Problem des Wissenschaftssystems ist die Versteinerung durch die Überprivilegierung der Veto-Player. Und die sind so enorm.
Es bräuchte einen ganz großen Hebel, aber es gibt die Stelle nicht, wo der Hebel ansetzen kann. Es gibt vielleicht den Hebel schon nicht, aber es gibt vor allem nicht den einen Punkt, wo man ansetzt, um das aufzubrechen. Und der Punkt, um aufzubrechen, ist aufgrund der großen Widerstände und Hürde sicherlich nicht das föderale System. Und die Bildungspolitik, unter die ja auch die Hochschulen fallen, ist ja quasi eine der letzten großen Bastionen der wirklich fast ausschließlich Länderzuständigkeit. Und ich glaube, davon werden sich die Länder auch nicht trennen oder der politische Konsens oder einer Notwendigkeit ist nicht da. Also da wäre ich sehr, sehr pessimistisch.
Ja, könnten wir dann nicht in eine Debatte einsteigen von Wettbewerb zwischen Bundesländern? Ich sage es mal so, ich sage es sehr naiv, sehr naiv. Aber dass man sagt, weil es da eine Option gibt und weil die Frage dastehen kann, zu sagen, so, und können Länder das besser machen, so dass andere nachziehen? Wo haben wir da den innovativen Kern, der Unterschiedlichkeit hier wieder attraktiv macht? Also wo auf einmal sozusagen bestimmte Bereiche sind, wo die Abstimmung der WissenschaftlerInnen dahin geht, zu sagen, guck mal, da kriege ich vernünftige Rahmenbedingungen geboten.
Ja, Unterschiede gibt es natürlich erheblich zwischen den Bundesländern, schon allein, wenn wir auf die Finanzierung gucken und auf die Frage, was von Ministerien, wie viel Innovation oder auch Einbindung, ich kann das deutlich machen an der Einbindung in europäische Hochschulallianzen, wie viel da finanziell gefördert wird, um Hochschulen attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen. Aber das ist natürlich rein ökonomisches Gefälle.
Ja, und auch mit Blick auf die Zeit. Also wir wollten von mir ein bisschen Pessimismus, ich glaube, ich habe ich jetzt erfolgreich herbeigeführt.
Ja, also es gibt ja so zwei Föderalismusmodelle, eher so eine Konkordanzföderalismus oder unitarischer Föderalismus, wo ganz viel der Länder sagen eng beieinander bleibt und dann sagen diese Idee eines starken Wettbewerbsföderalismus. Und im Bildungssystem neigen wir eben doch sehr stark zu diesem unitarischen Modell. Die Wettbewerbselemente sind da in Ansätzen, aber es sind eben auch sehr beschädigte Märkte. Also Wettbewerb funktioniert ja auch nur unter sinnvollen Wettbewerbsbedingungen. Und wenn ich diese Wettbewerbsbedingungen als solche, wenn die schon sagen defizitär sind, dann habe ich nur eine Imitation von Wettbewerb. Und das kann man so machen. Also es passiert im öffentlichen Dienst häufiger mal, dass wir mit Wettbewerbsimitationen spielen. In der Wissenschaft ist das sehr stark der Fall. Und zwischen diesen Hochschulsystemen der Länder ist das auch der Fall. Das scheint aber... Also es ist oft eher Augenwischerei. Offensichtlich ist es jedenfalls keine starke Triebfeder. Also nehmen wir etwa Gehaltsgefüge. Also in Niedersachsen gibt es die schlechteste Professorenbesoldung. Ist das, sagen, wo ist jetzt der Wettbewerbsgedanke daran? Die Stellen kriegen wir trotzdem besetzt, auch gut besetzt. Also offensichtlich gibt es keinen allzu großen Wettbewerbsdruck, zum Beispiel an der Stelle anzupassen. Und wenn jetzt ein Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist Bundessache, aber jede Uni könnte natürlich sagen, bei uns gibt es in viel größerem Maße unbefristete Verträge vor der Professur. Das ist den Hochschulen ja unbenommen. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ermöglicht, aber verpflichtet ja keine spezifische Befristung. Trotzdem machen sie es nicht.
Ja.
Und wir führen aber zugleich die Debatte, wo die Grenzen dieser Befristung sind und ob das nicht auch ein Problem ist. Und so stehen wir da und denken, ja, irgendwie, wo kommt jetzt die Bewegung her?
Ja, wir haben aber viele Elemente von Bewegung gebracht und die würde ich gerne jetzt noch ein bisschen privilegieren. Wir sind aber auch schon fast am Ende der Folge. Deswegen, Michael, hör uns ein bisschen zu. Nele, wenn du diese Folge Revue passieren lässt, was lässt dich Hoffnung schöpfen angesichts dessen, was gesagt wurde?
Also was ich für mich mitnehme, ist einmal das nicht zu unterschätzen, was man im Kleinen machen kann über Fakultäten, über Hochschulen, aber vor allem auch schon wirklich über Fakultäten, über Dekanate, über Konsens dann in einer Fakultät, um Arbeitsbedingungen zu verbessern. Auch das wird natürlich Abstimmungsbedarf haben, da wird es Widerstände zu überwinden gelten. Aber auch da hoffe ich so ein bisschen auf die Erneuerung, auch vielleicht durch eine neuere Generation, die schon ein bisschen anders in dem System sozialisiert ist und nicht so, wie das so in meinem Alter vielleicht noch es ist, dass man sagt, naja, wir haben das ja auch geschafft, das hat uns ja auch nicht geschadet, das hat uns irgendwie härter und erfolgreich gemacht, dass da ein Umdenken stattfindet und dass man im Kleinen viel bewegen kann und vielleicht durch eine Art Vorbildfunktion Veränderungen schafft, wie du hast vorhin gesagt, aus der Froschperspektive. Das Zweite, was ich mitnehme, was mir besonders wichtig erscheint, ist diese Innovation, die notwendige Innovation aus dem System heraus, dass wirklich die Universitäten als Wissensgeneratoren ein so wichtiges Strukturmerkmal für eine wissensgetriebene oder wissensbasierte Gesellschaft ist, dass wir auf ein leistungsfähiges System wirklich gar nicht verzichten können. Und da sozusagen das noch wirklich mehr in die Gesellschaft zu bringen, das scheint mir ein wichtiges Anliegen zu sein und dann eine Triebfeder sein zu können, auch wirklich in Universitäten und in ein gutes, leistungsfähiges, menschliches Wissenschaftssystem zu investieren.
Da kann ich bei vielen gut mitgehen. Ich fand die Betrachtung von Michael wahnsinnig spannend, dass dieses ganze System gut einsortiert hat und diese Grundsatz der intrinsischen Motivation so nach vorne gebracht hat. Das heißt, wie schaffe ich dafür Rahmenbedingungen, dass diese wachsen kann, der kleinen Schritte, die da sind. Und da gab es eine ganze Reihe von schönen Themen, die ich jetzt nicht alle mit rausnehme. Dieses Erstgutachten, was man einfach tun kann, weil es so sinnvoll ist. und weil das eigentlich auch eine gute Form von Redlichkeit ist, um nur noch eines zu nennen. Das lässt mich hoffnungsvoll werden, weil am Ende des Tages Strukturen, Rahmen schaffen für die Menschen, die da drin sind. Und die Kultur prägen wir Menschen. Da haben wir Chancen. Aber das ist viel Headwind. Und ich höre Hashtag Ich bin Hanna. Wie cool, dass es solche Bewegungen gibt. Und hätte jetzt Lust, mit der Amrei-Bahn nochmal
zu sprechen.
Michael, wenn du uns so zuhörst, das sind so unsere Nuggets, die wir gefunden haben. Hast du das Gefühl, dass wir dir und deinen Statements gerecht geworden sind? Was möchtest du korrigieren, hinzufügen?
Nee, wunderbar. Mein Anliegen ist einerseits, sagen doch mit einem nüchternen Blick, mit einem ehrlichen Blick auch auf die Schwächen zu schauen, vielleicht auch auf die Dinge, die nicht so ohne weiteres zu ändern sind, also die man sich rekonstruieren kann, wo man sagen, mit so einem wissenschaftlich kühlen Blick einfach mal das sezieren kann. Warum ist das so? Aber da gibt es jetzt keinen einfachen Weg. Aber zugleich auch jetzt nicht einfach nur pessimistisch zu sein oder das Ganze nur als Schicksal zu begreifen, sondern eben auch aufzuzeigen, welche Entwicklungspotenziale es gibt, auch innerhalb dieser zugegeben etwas komplexen Organisationslage. Es ist ja auch nur die eine Dimension. Die andere ist eben, sagen Dinge wie Organisationen haben Eigengesetze und folgen, sagen, geradezu systemischen Machtkonstellation und zugleich gibt es da drin aber auch noch eine Tugendhaftigkeit, die der Einzelne an den Tag legen kann. Man kann eben als Einzelner gut und schlecht führen, unabhängig von den Sachgesetzen des Wissenschaftssystems oder den Organisationsbedingungen und so weiter. Also man kann immer Dinge besser machen und wir sind alle dazu aufgefordert, wenn wir da Verantwortung wahrnehmen, genau dieses zu versuchen.
Michael, dann für diese Folge herzlichen Dank. Was für eine Vorlage für die Folge 9.
Du hast eben auch schon über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gesprochen und über die großen Hürden und Widerstände und die Politik. Und das passt ganz wunderbar zur nächsten Folge. Da haben wir nämlich Dr. Caroline Wagner zu Gast. Sie ist Mitglied des Bundestages und im Bildungsausschuss und eine derjenigen, die mitdiskutiert und im Ergebnis mitentscheidet über ein reformiertes Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Wir sind gespannt, was wir aus dem Gespräch mitnehmen können. Michael, dir ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne. Tschüss.
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 Erschöpfte Wissenschaft, ein Podcast von und mit Nele Matzlück und Marc Dechmann in Koproduktion mit Livin Studios.